Hier ist Hier und Leute, der Podcast von der Bochumer Straße. Es geht um die großen Themen dieser Stadt. Geschichten, Kultur, Alltag und Nachrichten aus der Nachbarschaft stehen im Mittelpunkt. Stadterneuerung, Mobilität, Zuwanderung, neue Projekte und alte Probleme werden betrachtet. Die Bochumer Straße wird von der Stadt als Kreativquartier in Gelsenkirchen beworben. Damit das funktioniert, braucht es Menschen mit guten Ideen und dem Mut, ein Unternehmen zu gründen. Wir sprechen mit zwei von ihnen über Schwierigkeiten und Erfolge. Seit Mitte 2022 kocht Julia Jakobs für das Quartier an der Bochumer Straße. Markus Hertlein studierte an der Westfälischen Hochschule, bevor er vor einigen Jahren das IT-Unternehmen Xingsys gründete. Mein Name ist Michael Feuerger. Heute wieder mit spannenden Gästen und ich würde euch gleich erstmal fragen, wer ihr seid und ja, warum seid ihr hier?
Ja, hi, schönen guten Abend. Ich bin die Julia Jakobs. Ich bin Eventköchin und habe mich Mitte letzten Jahres hier auf der Bochumer Straße selbstständig gemacht.
Hi, mein Name ist Markus Hertlein. Ich bin einer der beiden Gründer und Geschäftsführer der Xingsys GmbH und wir sitzen mit der Xingsys seit Beginn der Pandemie auf der Bochumer Straße und haben Xingsys aber auch vor gut 7 Jahren an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen gegründet.
Tom Gavlik, Trinkhalle. Ich habe mich heute wenig bis gar nicht vorbereitet, weil ich dachte, das Thema, ist ein Heimspiel.
Da bist du fit. Ja, Michael Feuerger, ich bin der Moderator des Podcasts und von daher wäre auch meine erste Frage an den Markus. Das müsstest du nochmal erklären. Den Namen haben wir ja schon mal besprochen. Der ist sehr ungewöhnlich und eigentlich wirkt er auch ein bisschen sehr speziell.
Wir sind ein IT-Sicherheitsunternehmen, kommen wie viele junge Unternehmen im Tech-Bereich, aus der Hochschule, aus dem Forschungsinstitut, aus dem Institut für Internetsicherheit. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema passwortlose Authentifizierung und elektronischen Signaturen. Und so wurde auch der Name künstlerisch erfunden. Also Xingsys, ne, das Signatursystem mit einem X vor. Ja, für das Moderne, das Coole, haben wir ja von Elon Musk inzwischen auch gelernt. X, ein wunderbarer Buchstabe in der Szene. Genau, und so haben wir den Namen halt auch kreiert.
Da habt ihr Glück gehabt jetzt mit dem X, möglicherweise.
Ja, ist quasi die beste Werbung, die wir haben.
Julia, du hast schräg gegenüber einen Laden, ein Restaurant. Wie würdest du das nennen und ja, warum bist du nach Ückendorf gekommen?
Ja, also das ist eigentlich, würde ich sagen, mein Laden ist so mehr oder weniger mein Wohnzimmer, wo die Leute sitzen mittags und wie bei Mutter Futter, ne, sitzen dann am Tisch. Die Küche ist meine Produktionsstätte. Ich koche live an Veranstaltungsorten. Und habe dann dementsprechend auch mal Dinge zu produzieren. Und mit einem schönen Gastraum bietet sich das natürlich an, für die Leute, die hier wohnen, die hier arbeiten, mittags frisch gekochtes Mittagessen anzubieten.
Jetzt bist du noch nicht so lange im Stadtteil. Wie ist das denn gelaufen bisher?
Bisher muss ich sagen, ich muss dazu sagen, ich mache keine Zettelwerbung. Das heißt, ich drucke keine Flyer oder sonst irgendwas. Bei mir läuft alles über Mundpropaganda oder soziale Medien. Bis jetzt muss ich sagen, habe ich schon eine sehr große Stammkundschaft aufgebaut, die wirklich regelmäßig kommen. Sind überwiegend Leute, die hier arbeiten und wohnen. Und zwischendurch verirrt sich mal jemand, der auf Reise ist, sagen wir mal so. Aber ich finde es sehr angenehm hier.
Warum Ückendorf?
Ich habe vor der Pandemie habe ich mich dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen und habe dann tatsächlich 2 Jahre lang nach einem passenden Standort gesucht. Habe dann ganz wunderliche Dinge erlebt. Bin dann letztendlich auf das Kreativquartier gestoßen und habe dann gesagt, so, ey, das ist Bombe, genau hier will ich hin, genau hier will ich mich ausbreiten und alle glücklich machen.
Ich habe im WDR-Lokalfenster ein Interview mit dir gesehen.
Ja, das war sehr spontan. Das war
cool, ja. Auch begeistert. Wir haben immer rübergeguckt in die leere Immobilie und immer wieder gebetsmühlenartig gesagt, wir brauchen was zu essen hier. Ne, was passiert, wenn man 2, 3 Bier getrunken hat? Ne, ihr wisst ganz genau, was da passiert. Und da ist die Entwicklung gar nicht schlecht. Jetzt mit der Julia und Sri Lankesisch, Indisch gibt es ja auch. So kann es weitergehen.
Ja, passiert auf jeden Fall langsam was. Ich meine, so wurden wir auch hier hingeholt, indem man gesagt hat, okay, hier ist jetzt Pandemiezeit, hier wird ein bisschen zurückgefahren bei der Stadtentwicklung. Aber damit Werbung gemacht, dass man gesagt hat, okay, das ganze Stadtteil entwickelt sich, es werden Gastronomie wird es geben, also es wird halt irgendwie Locations geben, wo man sich aufhalten kann. Damit hat auch die Stadt geworben tatsächlich am Ende des Tages.
Das hat euch überzeugt?
Hat uns auf jeden Fall überzeugt und ein Viertel zu haben im Ruhrgebiet, was sich quasi entwickelt, Aber mit einem ganz eigenen Charme. Also jetzt nicht irgendwie das ganze Thema Gentrifizierung, wie es dann irgendwann mal in Berlin gelaufen ist, sondern ich glaube oder hoffe, ein bisschen verträglicher und mit einem Touch-Ruhrgebiet dabei. Das hat uns ganz gut gefallen.
Man muss dazu sagen, ihr wart im ersten Stock über uns.
Wir waren auch schon mal über euch
gewesen, genau. Ich kannte euch gar nicht, aber das war sehr, sehr urban und sehr, sehr multi... viele fremde Zungen und bunte Leute und interessante Gespräche. Warum seid ihr abgehauen? Zu wenig Platz?
Genau, es waren ja keine hergerichteten Büros. Also es hat einen Ticken länger gedauert. An der Bochumer Straße 110 sitzen wir jetzt. Und oben, das waren 2x54 Quadratmeter. Und da war es halt auch, wenn man sich überlegt, wir haben was eingerichtet. Wir haben uns überlegt, okay, wir müssen auf 2x54 Quadratmetern gut 20 Leute zum damaligen Zeitpunkt unterbringen. Sind wir nach Ikea gefahren, haben halt irgendwie eine Handvoll Euro ausgegeben, wirklich viel mehr war es nicht. Und dann die ganzen Wohnungen einfach mit so vielen Stühlen und Tischen eingerichtet, wie es ging. Kabel über die Decke nach unten gezogen und es dann reingesetzt. Und dann wollten wir den nächsten Schritt gehen und das Ganze ein bisschen professionalisieren.
Ja. Das Motto ist ja heute, neue Unternehmen braucht das Land. Das ist jetzt so die deutsche Fassung. Normal sagt man ja eher so Start-ups gibt es, die machen was, die tun was. Würdet ihr euch denn selber so als Start-ups bezeichnen?
Definitiv, ja. Aus dem Nichts heraus, mit ganz wenig und man guckt, wo die Reise hingeht. Ne?
Wie hast du das gefunden? Du hast gesagt, du hast dann gedacht, Kreativquartier ist vielleicht eine gute
Idee. Ich habe einfach mal anders gegoogelt und auf einmal habe ich Kreativquartier gefunden und habe mich dann so ein bisschen mal noch weiter gegoogelt. Ne? Und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit der SEG, den Nachbarn hier.
Und wie ist das dann konkret gelaufen? Hat man dir dann was angeboten? Oder?
Nö, ich bin hier hingekommen, habe erstmal versucht, einen Termin zu machen, was ein bisschen schwierig war mit den Leuten, die dann teilweise im Urlaub waren und so weiter. Mir war aber ganz klar, Leute, ihr wollt genau mich hier haben. Und habe dann halt so lange gedrängelt, bis ich dann mit den Leuten am Tisch saß. Und dann haben sie das genauso gesehen. Und dann haben sie mir den kleinen, schicken Laden, sind gerade mal 50 Quadratmeter, ne? Also der ganze Laden, so von vorne bis hinten. Aber ist genau das Richtige.
Und da muss man auch mal was Positives zu der Vermieterin sagen, zu der SEG. Ne? Wir können uns das leisten, weil wir sind da auch kritisch, also du zumindest, ich manchmal auch. Ich war teilweise dabei bei Telefonaten, wer da alles anruft, ist unglaublich. Jemand, der zum Beispiel noch nie gekocht hat und keinerlei Erfahrung hat und sich dann anbietet. Und das ist halt nicht irgendwas oder irgendeine Kette oder irgendein zusammengeschustertes Food-Konzept, was zum Scheitern verurteilt ist, sondern das ist lecker handgemacht. Ne? Finde ich super.
Und damit kann man Geschäft machen mit einem kleinen Laden und mit wenig Gerichten, wenig Gästen. Das funktioniert?
Ja, definitiv mit Events zusammen. Ne? Also ich sag mal, einzeln würde ich jetzt sagen, ist es schwierig, hier wirklich so eine Masse an Gästen reinzukriegen, die man eigentlich in so gewissen Imbissen oder so eigentlich braucht. Ne? Also, aber ich sag mal, dieses dadurch, dass die Leute bei mir sitzen, Mittagessen und viele kommen halt auch aus Büros, dann gibt es Business-Events und wenn die schon mein Essen kennen, dann sagen sie, boah, Julia, machst du unten, hast du nicht Lust, irgendwie bei uns zu kochen oder uns ein Catering zu machen oder ein Fingerfood-Buffet, ne? Solche Geschichten. Und das, ich sag mal, das baut halt alles aufeinander auf. Ne? Und ich sag mal, in der Summe zusammen bin ich immer noch hier nach anderthalb Jahren. Also ich würde sagen, es läuft. Ne?
Das hört sich jetzt nicht nach einer 40-Stunden-Woche an, oder?
Das hört sich eher nach einer 60-Stunden-Woche an. Ja. Nee, aber ich mache es gerne. Es ist toll.
Wie ist das bei dir, Markus? 40 Stunden, 60 Stunden?
Ja, momentan tatsächlich ein bisschen eher Richtung 40 Stunden gegangen. Also vorher auch gerne 60 und 70 Stunden. Aktuell aber 40 Stunden. Ich bin inzwischen zweifacher Vater und wir haben die Firma dieses Jahr umbauen müssen. Also wir haben einen schweren Weg, oder sind einen schweren Weg gegangen halt, haben auch mal zwischenzeitlich gut ein Drittel der Belegschaft entlassen müssen, wachsen jetzt aber wieder und jetzt hat sich der Fokus ein bisschen geändert. Ne? Also wir haben eine gute Kontinuität reinbekommen, was Projekte angeht und ich habe gute Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann. Genau, meine Kids sind 2 und 4 und momentan sind die tatsächlich der Hauptaugenmerk.
Ja, du hast vor 7 Jahren habt ihr angefangen damit, wenn ich das jetzt ganz richtig...
Genau, vor 7 Jahren haben wir angefangen, vor 7 Jahren war es dann halt auch mal eine 80 oder 90 Stunden Woche. Also da haben wir halt noch die Zeiten gehabt, sind wir abends um 10 nach Hause gefahren und waren halt morgens um 5, 6 Uhr wieder im Büro gewesen. Ne? Also die Zeiten haben wir auch durchgemacht.
Ich bin überrascht, weil wie ich die Julia beim WDR im Interview gesehen habe ich von euch was während der Pandemie gehört?
mit Passwort und mit IT-Sicherheit. Wart ihr da nicht auch mal im Gespräch eine größere Rolle, eine bundesweite Rolle zu spielen?
Genau, also wir haben, genau das war das Spannende dabei, also wir sind mit unserer Technologie, mit dem, was wir gemacht haben, auch in Kooperation mit der Stadt zusammen, haben wir das Land NRW als Kunden gewinnen können. Genau, und da haben wir 3 Jahre lang darauf hingearbeitet. Dann gab es aber eine Gesetzesänderung und der Markt wurde uns quasi vor den Füßen weggezogen. Und das war die Herausforderung für dieses Jahr. Also man hat 3 Jahre lang auf ein Thema hingearbeitet und es hat sich alles geändert. Genau. Jetzt arbeiten wir wieder von der anderen Seite dran, arbeiten auch mit Bundesunternehmen zusammen, momentan nicht mit den Ministerien und mit den Bundesunternehmen und versuchen jetzt einen neuen Anlauf über einen Weg links dran vorbei, würde ich einfach mal sagen.
Ich weiß nicht, Tom, ob dich daran erinnerst. Es gab vor einiger Zeit die Diskussion über das Online-Zugangsgesetz. Sagt ihr das was?
Nein.
Also die große Fragestellung, wie kann man denn von zu Hause aus mit dem Smartphone Behördengänge erledigen?
Ich habe dazugelernt, Schalke 04 ist kein gutes Passwort, habe ich mir sagen lassen. Das ist
richtig.
Ja. Und davon bin ich jetzt auch abgerückt.
Das ist, glaube ich, in Gelsenkirchen noch eins der meist vorkommenden Passwörter.
Ja.
Ja, es geht halt natürlich auch darum, dass die Kommunen da mitziehen, ne? Weil es ist ja oft noch so, dass man zwar irgendwelche PDFs irgendwie abrufen kann bei der Kommune und dann den Antrag ausfüllen und zurückschicken per Post. Das funktioniert, das ist aber nicht gemeint. Markus, was habt ihr denn eigentlich geplant gehabt? Was war denn da der Plan, das anders zu gestalten? Wie?
Ja, der Gedanke war es, dass man es wirklich ganz, ganz einfach von zu Hause lösen kann. Also man sitzt wirklich abends und hat eigentlich einen Behördengang, den man vielleicht tagsüber nicht geschafft hat, nimmt sein Smartphone raus oder meinetwegen auch sein Tablet und macht 2, 3, 4 Klicke. Hat sich dann halt sicher identifiziert, sicher authentifiziert und ist dann halt mit seiner Kommune in Kontakt getreten, hat sein Anliegen vorgetragen digital. Genau, und das ist so leider nicht gekommen. Wird vielleicht irgendwann mal kommen, aber auf jeden Fall in absehbarer Zeit in den nächsten 2, 3 Jahren. Genau, das ist doch eher zu bezweifeln.
Das hat sich nochmal geändert, glaube ich, das Gesetz. Und ich glaube, die Bundesregierung hat auch beschlossen, weniger Geld dafür auszugeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, also Milliardentöpfe wurden halt auf eine gute einstellige Millionenzahl zusammengekürzt. Genau, was aber immer sehr, sehr drastisch klingt, natürlich ist es nicht gut, halt, wenn da Fördermittel weg sind. Man muss aber auch überlegen, dass halt aus dem letzten Jahr Milliarden halt liegen geblieben sind, ne, die tatsächlich dann verschoben werden. Genau. Also Deutschland sollte da auf jeden Fall nicht zu stark auf die Bremse treten. Definitiv gibt es aber auch andere Herausforderungen gerade, das muss man auch mal ganz klar sehen.
Ja, aber ich kann mich erinnern, ihr wart auch nicht so ganz zufrieden mit den Regierungen im Lande. Es gab mal einen Protestbrief der Start-ups im IT-Bereich aus Gelsenkirchen, das liegt, glaube ich, 2 Jahre zurück.
Genau, ja.
Was war der Anlass?
Genau das. Da haben wir halt unsere Wirtschaftsvertreter darüber gesprochen haben, dass man doch mal ins Ausland gucken müsste und wie toll die Startups dort unterwegs sind und Ähnlichen und was gemacht werden kann. Genau, und dann haben wir gesagt, nee, das gibt es nicht. Hier gibt es entwickelte Technologien, hier gibt es Unternehmen, junge Unternehmen, die sich wirklich, wirklich engagiert darum gekümmert haben, solche Lösungen in den Markt zu tragen und wirklich dabei unterstützen möchten. Genau, das war der Anlass, wieso wir halt damit rausgegangen sind. Und es hat zumindest ein kurzes Medienecho gegeben. Also es wird aufgegriffen von größeren Tageszeitungen. Aber am Ende des Tages bleibt es halt PR, muss man leider gestehen. Also da passiert ja nicht viel. Da ruft danach nicht irgendwie das Bundesinnenministerium an und sagt, boah, da habt ihr eine super Idee, kaufen wir jetzt ein. Genau, das passiert dann leider am Ende des Tages auch nicht.
Julia, ist das denn ein guter Standort für Unternehmensgründungen, Gelsenkirchen? Gibt es Unterstützung?
Unterstützung gibt es sicherlich viel. Ne? Aber es kommt darauf an, was man alles als Unterstützung ansieht, würde ich sagen. Ne? Also natürlich gibt es Möglichkeit, dass man städtisch tatsächlich sich netzwerken kann, ne? Dass man Kontakt mit anderen Unternehmern kriegt. Aber so, ehrlich gesagt, habe ich mich noch nie wirklich damit befasst, weil ich mir dachte, so, ich mache mein eigenes Ding und mal gucken, wie es wächst, mal gucken, wie schnell es wächst, wie groß es wird. Also bis jetzt habe ich mich da, was das angeht, noch nicht wirklich so durchgetastet, sagen wir mal so.
Tom, bist du auch Unternehmensgründer oder bist du eigentlich nur jemand, der eine neue Filiale in Gelsenkirchen aufgemacht hat?
Jetzt will Herr Volker mich provozieren.
Ne?
Ja, das lasse ich gar nicht zu. Mir gefällt das Wort Entrepreneur so gut. Ich weiß nicht genau, wie man schreibt, aber können wir mich als Entrepreneur vorstellen?
Mach mal nächstes Mal.
Ich muss zu Julia sagen, ich hatte mal das Vergnügen, dort ein Catering abzuholen. Das ist Arbeit im Maschinenraum. Ne? Da waren mehrere Leute, die geschwitzt haben und die richtig was getan haben für ihr Geld. Ne? Das will ich jetzt nicht sagen, dass wir das nicht tun, aber
schon beeindruckend. Ne? Das wundert mich eigentlich nicht, dass so wenige es wollen. Irgendwie in der,
dazu muss man geboren sein. Also ja. Gastronom ne, oder generell in der Küche. Entweder man liebt es oder man liebt es nicht. So, das ist, ja, da kann man nicht reinwachsen. Entweder man kann es oder man kann es nicht.
Der Amerikaner sagt, if you can't stand the heat, get out of the kitchen.
Das wäre schon ein Schlusswort vielleicht, ja.
Ja,
das ja. Aber wir machen noch ein bisschen weiter. Julia, bist du denn alleine? Tom sagte schon, da wird gearbeitet oder hast du auch Unterstützung?
Ich habe Unterstützung, wenn ich sie brauche, aber ansonsten bin ich Einzelunternehmerin. Also ich bin Einzelunternehmerin und hole mir die Unterstützung, die ich brauche, wenn ich sie brauche. So.
Jetzt gibt es ja auch, es ist ja so eine politische Geschichte, auch bei den Gastronomen gab es ja halt bei der Umsatzsteuer den Vorteil, dass man da halt einen Nachlass hatte. Das soll sich ja ändern im nächsten Jahr, dass wieder die normale Umsatzsteuer erhoben wird. Ist das ein Problem? Weil im Moment weiß man ja, wenn man essen geht, auch in Gelsenkirchen, das ist ganz schön teuer geworden.
Also ab Januar nächstes Jahr kann man da definitiv nochmal eine Schippe draufhauen. Da werden sich viele Leute tatsächlich umgucken. Ne? Also das ist, natürlich hat man damit die Möglichkeit, günstiger einzukaufen oder einfacher, günstiger Essen auch an Leute weiterzugeben, obwohl wir stark anziehen mussten, liegt aber auch an der Inflation mit den steigenden Lebensmittelkosten, die steigenden Energiekosten. Aber ab Januar wird sich das Ganze nochmal ändern und da wird wahrscheinlich der eine oder andere Gastronom da tatsächlich dann nochmal für eine Portion einen Euro oder zwei draufhauen müssen, damit er nicht hinterher miese macht. Ne?
Wie ändert sich denn die Umsatzsteuer? Also nur, um das mal mitzubekommen. Ich habe darüber gehört, dass sowas passieren soll, aber in welchem
Umfang? Ja, wieder auf den alten Satz.
Ne? Ja, also bis jetzt durften wir alle für 7% und dann wird es wieder auf die 19%.
Okay. Okay. Aber gibt es einen Unterschied bei Getränken und Lebensmittel, glaube ich, ne?
Ja, und außer Haus und innerhäuslich. Und ich dachte auch, die FDP ne, und der Wirtschaftsminister würde seine Sympathien da auch ausdrücken. Aber ich glaube, das können wir uns von der Backe putzen. Und es ist deswegen auch, da hat die Julia ganz recht, ist deswegen so dramatisch, weil wir schon eine Erhöhung hinter uns haben. Ne? Wir haben, und das ist, wir müssen das ja auch innerhalb der Unternehmen kommunizieren. So. Also das, so ist das bei uns. Im Team ist uns das oft zu blöd, den Preis zu nehmen, der kalkuliert ist und den wir nehmen müssen. Und ja, es wird wieder erhöht werden müssen. Und irgendwann wird es auch albern. Also man kann die Preise dann teilweise, so ist es zumindest bei uns, beim Standardbier kann man die Preise gar nicht eintreiben. Ja? Und das sagt nicht nur ich, sondern auch Leute, die wirklich rechnen können. Das Sterben in der Gastronomie hat gar nicht aufgehört. Das geht munter weiter. Und das wird nochmal Fahrt aufnehmen, wenn die Erhöhung kommt. Der Interessenverband, die DEHOGA, malt da die schwärzesten Farben. Da geht es um zigtausende Unternehmen. Ja, mal sehen.
Ja, Tom, wie lange bist du eigentlich schon im Geschäft? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Wie lange noch? Oder
wie lange
wie?
Schon? Wie lange noch? Das werden wir sehen.
Ja, die Christine sagt immer, geschätzte Kollegin, die sagt immer, wir haben nächstes Jahr 10-Jähriges. Da haben wir in Bochum angefangen und das muss natürlich irgendwie gefeiert werden. Na, mal sehen, ob wir es bis dahin schaffen. Nein, wir sind ja alle immer von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Also selbst ich, der so oft behauptet, er wisse Bescheid und hat alle Eventualitäten. Ich habe immer falsch gelegen, die ganze Pandemie lang. Und am Ende dachten wir dann, wir machen eine Riesenfeier und sind dann wieder da mit einem Knalleffekt. Ja, so ist es nicht. Ne? Jetzt könnte man auch meinen, also der Laden ist voll, sogar der Umsatz stimmt, aber die Marge halt nicht. Ich weiß nicht, wo das enden soll, wo das hinführen soll.
Wie lange seid ihr in Gelsenkirchen?
Ich habe eben letztens noch den ersten Trinkhalle-Talk gesehen, den Vorläufer dieses Podcasts. Mit quasi kurz vor einem halben Jahr vor der Pandemie haben wir begonnen hier. Wann war das?
Ende 19 oder Anfang 20?
Ja, Ende 19, ne? Erstes Seniale, ich weiß
nicht. Hat man schon ein bisschen vergessen, ne? So die Zeit.
Ja, und da war ja auch eine komische Zeit. Auch wenn man heute irgendwie Leute wieder sieht nach längerer Zeit, muss man immer diese 2 Jahre dazu zählen.
Jetzt ist Gelsenkirchen ja eine Stadt mit wirtschaftlichen, sozialen Problemen, eine arme Stadt. Gibt es bei euch einen Unterschied, ob ihr in Bochum ein Geschäft macht mit der Trinkhalle oder in Gelsenkirchen?
Ja, Bochum ist ja jetzt auch nicht Monte Carlo. Ne? Das ist eine halbe Stunde mit der Tram und je nach Stadtteil, ich sage ja immer, den Stadtteil muss man angucken und man muss genau hingucken, wo es genau ist. Es ist überall schwierig. Ne? Und es gibt auch hoch erfolgreiche Gastronomiekonzepte in Gelsenkirchen. Warum denn nicht? Ne? Wie heißt diese Kette da am Heinrich-König-Platz oder viele Sachen. Das ist einfach gutes Food, ne? Gutes Essen, gescheite Gastronomie kannst du eigentlich immer machen. Ne? Da fahren die Leute auch für.
Julia, der Tom sagt immer, Geschäft ist gut, aber wenn Konkurrenz da ist, das belebt das Geschäft. Jetzt bist du nicht ganz alleine mehr hier auf der Straße. Es gibt jetzt noch ein indisches oder du hast gerade Sri Lanka.
Genau, Sri Lanka ein bisschen und Indien ein bisschen. Auch von Leuten direkt nebenan, von Leuten, die wissen, was sie tun, die schon mal, ich glaube, in Buren eine Gastronomie betrieben haben. Und kleine Karte, handgemachtes Zeug, astrein.
Wir machen ein bisschen genau Werbung heute, das ist gut, genau. Ja, belebt das Geschäft, Julia, oder ist das eher Konkurrenz, die man dann fürchten muss irgendwann, wenn es vielleicht noch mehr wird?
Also Konkurrenz auf einer gewissen Art und Weise schon. Ist genauso, wenn jetzt da vorne die nächste Trinkhalle aufmacht, wäre es auch dein Konkurrent. Ne? So. Aber ich sag mal so, nö, eigentlich fühle ich mich nicht bedroht oder so, weil ich habe ein ganz anderes Konzept. Die Leute hier vorne mit dem indischen Restaurant, die sind zum Beispiel auch spät Nachmittag da und im Abendbereich. Und bei mir ist es, ich bin halt nur ab mittags da, bis nachmittags. Bei mir geht es wirklich nur rein um Mittagessen, wo die Leute halt in der Mittagspause kommen oder sich bei mir was zu essen abholen. Ne? Das ist auch alles machbar. Aber nö, Konkurrenten finde ich auf eine einen Art und Weise ja, aber ich fühle mich nicht bedroht, also was negative Konkurrenz überhaupt nicht.
Ja, du hast mich auch ein bisschen falsch zitiert. Also ich bleibe schon bei der Meinung, da will ich auch der Jude sagen, also kann gar nicht genug geben. Was Kneipen angeht, auf jeden Fall. Ne? Da, also da ist es nicht, ich würde eher von Mitbewerbern reden, da sind nicht zwei Kneipen mehr gut, da sind 10 Kneipen wären gut. Ne? Und genauso mit dem Essen da. Ne? Ich kann viermal in der Woche bei dir essen, dann würde ich das fünfte Mal dann doch irgendwie, ne, nach gegenüber gehen.
Ja. Ja. Also Mitbewerber finde ich auch sehr gut. Konkurrent ja. Finde ich, würde ich sagen, konnte man komplett ausschließen. Also Mitbewerber, ja, definitiv. Das ist ein besseres Wort, weil wir sind hier alle zusammen im Stadtteil und wir sind alle für Stadtteil da. Also sind wir irgendwie miteinander und nicht gegeneinander.
Aber entwickelt sich denn inzwischen schon so, dass mal die Leute vom Gegenüber hier rüberkommen und wieder zurückgehen? Wenn die
eindeutig, sind? Eindeutig. Ne? Wir haben das auch echt, das wurde ja alles irgendwann mit der Pandemie entschuldigt und alles auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Und jetzt gibt es halt diese Entschuldigung nicht mehr, jetzt muss geliefert werden. Und wenn man mal die Investitionssummen, die hier fließen, woher auch immer die kommen, von wegen Gelsenkirchen so arm. Wenn man das im Verhältnis setzt zu dem, was dann passiert ist, na gut, da sind irgendwie wie viel, 18 Millionen direkt in die Kirche gegangen.
Das werden immer mehr, ne? Aber 16 bis 18 Millionen, das ist die Zahl.
Jedenfalls sind das Summen, dafür hätten wir auch, ne, ich sag mal, einen Imbiss und eine Trinkhalle irgendwie an den Start bringen können. Aber jetzt entwickelt sich doch was, es geht auch voran. Habe ich den Eindruck.
Auf jeden Fall. Aber auch hier die Kirche nochmal Stichwort. Also ich finde es ja ganz gut. Ich war jetzt mal so in 2-3 Veranstaltungen da gewesen. Ich finde, das funktioniert gut. Anziehungskraft für die Stadt ist da. Die Veranstaltungen sind gut befüllt. Und wir sehen auch zumindest die Leute danach sich so ein bisschen auf der Straße bewegen. Also wir heißen das auf jeden Fall gut.
Ja, und man muss auch wirklich mal groß denken. Und das ist ein Schmuckstück. Und Abriss ist keine Alternative oder vergammeln lassen. Also da muss man auch halt mal groß denken, finde ich.
Beim Programm fallen wir aber noch ein bisschen, ne? Dass wir noch ein bisschen ein anderes Programm reinbekommen.
Ja, mein Gott, das...
Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht laden wir den Programmveranstalter nochmal ein, wenn er kommt, und fragen nochmal.
Und geben ihm Tipps.
Weil es wird schon immer ein bisschen kritisiert, dass sehr viel Comedy läuft und halt andere Veranstaltungen nicht. Ja. Und das Publikum ein bisschen älter ist, nicht so ein junges Publikum.
Ja, aber ja, der muss halt das Ding auch voll machen, ne?
Welche Leute kommen denn zu dir, Julia? Das ist ja das Thema. Aus dem Stadtteil hast du vorhin gesagt, arbeitende Menschen, junge, alte, was sind das für Leute?
Das ist eigentlich komplett durchgemischt. Also es gibt junge Leute, die beim... Ich habe tatsächlich anfangs vegetarisch gekocht und mit Fleisch. Und dann habe ich aber gemerkt, mindestens 50% hier leben vegan. Und dann bin ich komplett auf vegane Küche umgestiegen, ne? Und gleichzeitig noch mit Fleisch. Also die sind von Anfang 20 bis Ende 80. Also bei mir kommen wirklich alle, weil keiner hat mehr Lust so dieses typische Fast Food, sondern die wertschätzen das einfach, wenn eine gute hausgemachte Küche, ne? Also Hausmannskost, so futtern wir bei Muttern. Und
das ist das Motto, genau.
Ja, genau.
Ja, das ist das Motto. Aber modern gedacht, ne? Und ja. Halt fleischlos oder ja.
Und wie ist so dein Tagesablauf, wenn du das mal schilderst, so ein klassischer Arbeitstag?
Ein klassischer Arbeitstag. Ich habe 3 Kinder, muss ich dazu sagen. Also ich bin auch noch dreifache Mutter. Wenn die erstmal raus sind zur Schule, dann trinkt Mama mal noch einen Kaffee, schreibt den Einkaufszettel und dann um 9 Uhr geht's los zum Einkaufen. Dann bin ich spätestens ab 10 Uhr hier, produziere dann, mache um 12 Uhr die Tür auf. Manchmal bin ich dann um 2 Uhr ausverkauft, weil ich immer nur eine gewisse Menge produziere. Ich versuche halt mit so wenig wie möglich, so viel wie möglich rauszukriegen. Und ich möchte halt auch die Ressourcen, die wir haben, ich hasse es, nichts ist schlimmer, als Lebensmittel zu verschwenden oder nicht wirtschaftlich zu arbeiten. Und da versuche ich halt auch die Leute mit im Boot zu holen. Ne? Ja, und dann gehe ich so zwischen 2 und 4 fahre ich dann nach Hause und dann geht dann halt die nächste Schicht weiter mit der Familie. Ne?
Ja, aber Nachhaltigkeit bei so einem Thema ist auf jeden Fall hervorragend. Ich finde das nochmal ein richtig gutes Stichwort. Das war uns zum Beispiel so jetzt gar nicht bekannt gewesen, aber das finde ich auf jeden Fall, was nochmal perfekt heraussticht bei solchen Themen, dass Lebensmittel auf jeden Fall nicht vergeudet werden am Ende des Tages. Ne?
Richtig. Ja, und wir kennen das von Handwerklichen hier, von den Kreativbrauereien. Wenn Bier nicht mehr zu haben ist, das ist der beste Ausweis für das Bier. Das ist, beim Wein ist das schon länger irgendwie bekannt, dass es Jahrgänge gibt und dass sie irgendwann auch enden, ne? Dass das keine Never-Ending Story ist. Und was ist denn die bessere Werbung, als irgendwann ausverkauft zu sein und einen Zettel an der Tür zu hängen, ist doch großartig. Ne? Bei uns ist das Warsteiner und Feld, jetzt können immer liefern. Ne? Das ist klar. Wer weiß, wie die das machen.
Julia, du hast gesagt, du fährst dann zwischendurch nach Hause. Das heißt, du kommst nicht aus Gelsenkirchen?
Ich komme aus Gelsenkirchen, ich komme aber aus einem anderen Stadtteil.
Ach so.
Ja. Erler Mädchen.
Markus, was ist mit dir? Wo kommst du her?
Ich komme aus Dienstlaken. Geboren, lebe dort, bin aber in die Stadt reingewachsen, weil ich hier unendlich lang studiert habe. Also ich habe in Gelsenkirchen an der Westfälischen Hochschule 8 Jahre lang meinen Bachelor studiert und habe mich dann quasi immer hier in der Stadt rumgetrieben, habe dann nochmal 6 Jahre meinen Master hinterhergeschoben, also gute 14 Jahre studiert.
Ja.
Habe aber währenddessen noch immer gearbeitet. Ne? Also seit dem zweiten Semester irgendwie an der Westfälischen Hochschule und damit eng verbunden gewesen. Und genau, deshalb, ich pendel gerne.
Nach Dienstlaken?
Nach Dienstlaken, genau.
Das ist ein Stück weg.
Ja, ist ein Stück weg, aber es funktioniert ganz gut. Ne? Also ich fahre immer zu schönen Zeiten. Also wenn ich ins Büro fahre, komme nicht mehr so häufig war. Wie gesagt, dann bin ich auch früh los, dann fahre ich bei uns irgendwie so um 6 los. Und an den anderen Tagen, wo ich halt zu Hause bin, bringe ich die Kinder morgens mit dem Rad in den Kindergarten, setze ich mir ins Homeoffice. Und von daher, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich fahre immer so ein bisschen antizyklisch. Morgens um 6 hier los und abends dann um 19 Uhr wieder nach Hause. Und dann passt es.
Dienstlaken, streng genommen Ruhrgebiet, ne?
gehört dazu. Da kommt immer drauf an, von wo du kommst. Einmal Tor zum Niederrhein und einmal Tor zum Ruhrgebiet.
Ja, vor allen Dingen muss man es den Leuten vor Ort immer wieder sagen. Ja. Die wollen das immer nicht so recht glauben.
Ja, es ist ja kaum bekannt, oder vielen ist gar nicht bekannt, dass Gelsenkirchen eine Hochschule hat. Warum hast du in Gelsenkirchen studiert?
Ja, also genau, ich hatte eine super frühe Affinität zur IT-Sicherheit. Und wir haben, ich denke, hier in Gelsenkirchen mit Bochum zusammen einfach mal mit dem besten IT-Sicherheitsstandort, den wir deutschlandweit haben. Also hier in Gelsenkirchen an der Westfälischen Hochschule, Professor Pohlmann mit dem Institut für Internetsicherheit, Horst-Görz-Institut in Bochum, die ja sehr eng miteinander kooperieren. Genau deshalb, ich habe im zweiten Semester auch direkt dort arbeiten wollen. Und bin dann auch dabei geblieben bei dem Thema IT-Sicherheit.
Es ist so weit, dass ich glaube, die VW IT-Sicherheit will sich ansiedeln in Bochum. Ne?
Und, genau.
Bundesweiten Schwerpunkt.
Hier. Genau, ich meine, da ist Bosch Security, sitzt auch schon vor Ort in Bochum halt. Ne? Dann G-Data als langgewachsenes IT-Sicherheitsunternehmen. Also hier schon so ein Hotspot. Dann haben wir noch 2, 3 Unternehmen in Essen, die dort sind halt. Und die jungen Unternehmen, die IT-Sicherheitsunternehmen, die sitzen noch gerne mal in Gelsenkirchen. Ja, die Kollegen von Area 7 beispielsweise oder damals auch TrustCerts. Genau, CryptoVision, vielleicht nicht mehr ganz so jung, aber jetzt auch bei Atos ansässig. Also von daher passiert schon einiges in der
Region. Also ein guter Standort für IT-Unternehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also Infrastruktur ist gut. Anbindung, Glasfaser und dergleichen, alles das, also die typischen Sachen, die wir zum Arbeiten brauchen, haben wir ja alle, für uns ist ganz
Moment.
Gut.
Moment, Glasfaser haben wir hier nicht.
Echt? Nee, da muss man, mit der muss man bei der Gelsen anrufen.
Ja, genau. Immer nicht bei Glasfaser hier. Nein, wir sind hier tatsächlich noch mit dem Kabelfernsehen solche unterwegs.
Ja, aber das ist ja auch super.
Das ist relativ fix, aber eben ne, keine Glasfaser.
Ja, die haben es, glaube ich, tatsächlich nur an der einen Seite der Straße gemacht damals. Ah, ne? Also okay. Die andere Seite...
Julia, glaub, bei euch ist Glasfaser.
Genau. Also, ist Glasfaser. Ja. Andere Straßenseite gibt es Glasfaser.
Ja.
Also deshalb ein Anruf und wenn ihr welches bräuchtet, würdet ihr es hier auf jeden Fall auch bekommen. Also da sind wir uns auf jeden Fall sicher.
Tatsächlich?
Ja.
Okay. Tom, hast du schon eine Aufgabe?
Ja, bis die Woche schon wieder verplant.
Markus, jetzt hast du gesagt, vor 7 Jahren hat das angefangen mit dem Unternehmen. Ich weiß nicht, wie alt warst du da?
31.
Wie kommt man auf die Idee, mit 31 so ein Unternehmen zu gründen? Und hast du da, ja, sag ich mal, auch ein bisschen Befürchtungen gehabt, dass das vielleicht schwierig wird?
Also schwierig auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich habe an der Hochschule gearbeitet und zu dem Zeitpunkt halt ja auch mit dem... Also ich habe eine Teilzeitstelle an der Hochschule gehabt, ne, als Security-Forscher, habe nebenher studiert und kam dementsprechend auch mit einer Handvoll Euro aus im Monat. Und es fühlte sich einfach an, als wenn es halt der beste Zeitpunkt wäre, irgendwie selbstständig zu werden. Also die Idee hatte ich halt früh gehabt, meine Eltern, mein Vater hat in einer Papierfabrik gearbeitet, also genau in dem anderen Themengebiet, wo ich nicht bin. Meine Mutter halt arbeitet irgendwie bei Edeka in der Fleischtheke. Und genau, ich habe halt früh irgendwann für mich gedacht, ich möchte selbstständig werden. Und die Westfälische Hochschule hat mir halt die Möglichkeit durch die Forschung gegeben. Halt. Ich habe eine gute Idee gehabt mit meinem Mitgründer zusammen in Pascal. Und das war halt genau der richtige Zeitpunkt gewesen.
Sind das hier Crypto Vision und was du gerade genannt hast, sind das auch alles Ausgründungen von der Westfälischen?
Nee, Crypto Vision bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, wie die Gründung stattgefunden hat.
Aber ja, es gibt mehrere.
Es gibt mehrere, genau. Also hier, Professor Pohlmann ist ja auch super umtriebig. Also er guckt halt immer, dass er gute Forschung macht, dass er halt interessante, moderne Projekte bekommt und motiviert dann am Ende des Tages auch die Studenten oder Mitarbeiter, so wie wir es waren, da auch in die Selbstständigkeit zu gehen und ein Unternehmen zu gründen am Ende des Tages.
Was braucht man, wenn man so ein Unternehmen gründen möchte? Braucht man wahrscheinlich auch ein bisschen Geld, vielleicht auch einen Geschäftsplan, einen Businessplan. Wie läuft das ab? Beratung möglicherweise auch?
Genau, also wir haben Professor Pohlmann als Mentor gehabt, der uns gesagt hat, okay, ich kann euch so ein bisschen in die Szene einführen. Ich glaube an eure Idee und wir hatten das Glück gehabt, damals war es 10-jährige Jubiläum vom Institut für Internetsicherheit gewesen. Er hat sein Netzwerk eingeladen und uns mal 2, 3 wichtige Leute vorgestellt und eine Person, Willi Mannheims, ist Investor, Startup Security Investor und mit dem sind wir den Weg gegangen. Also er hat uns dabei gecoacht, wie muss ein Businessplan aussehen, worauf müsst ihr achten am Ende des Tages. Genau, aber ansonsten braucht es erstmal tatsächlich nicht viel, um IT-Sicherheits-Startup zu gründen. Ein Notebook, ein bisschen Know-how und irgendwie die Möglichkeit, zumindest heutzutage, damals mit der GmbH sind wir gestartet, aber heute mal irgendwie für eine UG eine Handvoll Euro einzulegen, das reicht eigentlich, um zu gründen.
Ich habe gedacht, ihr habt ein paar Millionen auf dem Konto und würdet das jetzt demnächst an die Telekom verkaufen. So ist es nicht.
Also, das ist eine sehr interessante Frage.
Genau. Also genau.
Gefällt mir.
Aber. Genau, finde ich auch gut die Frage. Also wenn die Telekom sich melden möchte. Nee, tatsächlich nicht. Genau, das muss man sagen, so eine Softwareentwicklung, Vorleistung kostet ja 2, 3 Euro. Also wir haben Geld eingesammelt. Genau, wir haben Investoren bei uns an Bord, die Geld reingegeben haben. Aber wir sind, und da sind wir extrem stolz drauf, Company umgebaut seit 4 Monaten. Profitabel und wachsen damit jetzt halt wieder organisch. Ne? Also was wir vorher halt mit Investorengeldern gemacht haben, haben wir halt irgendwie so ein Level erreicht, wo wir gesagt haben, bis hierhin war es ganz gut gewesen. Der Markt hat sich geändert, die Welt hat sich geändert und wir haben es geschafft, profitabel zu werden, wachsen jetzt organisch und das haben. Also wir haben keine Millionen auf dem Konto, sondern wir reinvestieren gerne, um auch weiter zu wachsen.
Ja, und das Wort profitabel habe ich gehört. Das ist ja, das ist
gut, ja.
Ne, das ist ein attraktives...
Wie viele Menschen arbeiten da im Moment?
Genau, sind wir wieder 25 sind wir jetzt. Ja. Wir waren zu Spitzenzeiten, waren wir 36 gewesen. Und wie gesagt, jetzt sind wir 25. In den letzten 4 Monaten haben wir aber 3 neue Mitarbeiter eingestellt. Genau, perspektivisch soll es dann auch wieder nach oben gehen.
Was müssen die können, die bei euch arbeiten wollen?
Aber wir sind da ziemlich divers aufgestellt, was Softwareentwicklung angeht. Momentan sind wir ein Team, was hauptsächlich aus Softwareentwicklern, IT-Sicherheitsexperten besteht. Software-Tester suchen wir momentan, also jeder, der mal ein bisschen entwickelt hat, ein bisschen Java entwickelt hat, der kann sich bei uns gerne melden, also da suchen wir gerade nach. Und ansonsten haben wir momentan so ein bisschen die Assistenz, Seiten bei uns aufgeforst, damit wir den Rücken frei haben, um uns um neue Themen zu kümmern, was bei uns ansteht. Kommunikation, Marketing muss wieder nach vorne gebracht werden. Das haben wir zurückgefahren im letzten Jahr. Also was soll man kommunizieren, wenn irgendwie die ganze Company umgebaut wird? Und dafür haben wir uns dann aber in anderen Bereichen Assistenz dazu geholt und gehen damit jetzt wieder raus.
Ja, wenn wir schon mal so einen Experten hier sitzen haben, dann ist natürlich auch die Frage naheliegend, künstliche Intelligenz ist ja auch ein wichtiges Thema, auch bei euch wahrscheinlich. Da sagt man ja auch, dass das Arbeitsplätze möglicherweise dann ja abschafft, weil man viele Sachen, auch solche, sag ich mal, Standardgeschichten damit erledigen kann. Ist das schon ein Thema?
Ja, also genau, abschaffen sehe ich da gar nicht. Also es baut einfach die ganze Szene um. Das ist ja die Herausforderung, die man einfach in dem Bereich hat. Genau, es wird nicht langsamer. Jetzt könnten wir sagen, wir schaffen Arbeitsplätze ab und wir setzen uns alle zur Ruhe, weil die KI für uns die Jobs übernimmt. Genau, aber so passiert es ja gar nicht. Also was passiert mit KI? Es wird ein anderes Fähigkeitsset benötigt, um mit der KI umzugehen. Und es wird einfach erwartet, dass Prozesse einfach schneller ablaufen, schneller stattfinden. Und das ist gar nicht von uns alleine hier getrieben, sondern wir haben internationale Konkurrenz. Also man muss halt immer so in die USA auch mal mitschielen. Genau, und wenn solche Tools eingesetzt werden, die bauen dann halt ihre Mitarbeiter nicht ab, die schulen die um, dass die halt mit der KI noch effizienter und schneller arbeiten können. Und so sehe ich das hier auch. Also ich glaube, es wird sehr, sehr gute Jobs geben, die sich wirklich um KI drehen. Also die Frage, wie kann ich mit KI richtig umgehen, um meine richtigen Ergebnisse zu bekommen, die ich direkt einsetzen kann im Job. Und wir sehen es aber auch gerade bei Kommunikation, im Blogbereich, im Veröffentlichungsbereich. Genau, dass viele gar nicht mehr diesen hochwertigen Content haben, sondern erstmal sagen, bei Social Media gehen wir auf Masse beispielsweise und lassen halt ihre Sachen von ChatGPT und Co. generieren. Und so würde ich es aktuell sehen. Also ich glaube nicht, dass dadurch jetzt wirklich großartig Jobs abgeschafft werden.
Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt neue Leute eingestellt. Man sagt ja, im Moment gibt es einen Fachkräftemangel. Im IT-Bereich ist das ja auch besonders ausgeprägt. Was sind denn die Gründe, dass die bei euch, bei so einem kleinen Unternehmen hier auf der Bochumer Straße anfangen?
Genau, also ich glaube, die Lage mitten im Ruhrgebiet ist ganz gut. Also ich würde sagen, so 85% der Mitarbeiter kommen auch hier aus dem Umkreis von 30 Kilometern ungefähr. Also das funktioniert ganz gut. Und ansonsten sind wir wirklich flexibel. Also wir passen unser Unternehmen den Mitarbeitern an am Ende des Tages. Also wir haben halt keine festen Arbeitszeiten. Wir haben 4 Tage Homeoffice, wenn die Leute wollen, und 1 Tag irgendwie Office-Zeit. Genau, das funktioniert ganz gut. Wir haben beispielsweise Entwickler, die keinen Kundenkontakt haben. Die arbeiten typischerweise halt, was man sonst als klassische Nachtschicht bezeichnet hätte. Genau, von denen
kriegt man Bermuda-Shorts und Adiletten.
Ja, absolut, absolut. Man kann ja viel zu Hause machen. Ne? Obenrum mal ein Hemd anziehen und untenrum halt frei bleiben. Funktioniert ja auch ganz gut. Nee, aber das und was wir aber trotzdem haben, ich glaube, wir haben auch interessante Incentives-Modelle. Und dadurch, dass die gesamte Infrastruktur hier stimmt, wir vielleicht an ein oder anderen Kosten, die auch in Gelsenkirchen sparen können, muss man auch ganz klar sagen, sind unsere Löhne dafür, dass wir ein junges und kleines Unternehmen sind, glaube ich, auch marktgerecht und wettbewerbsfähig.
Julia, Markus hat das gerade gesagt, der Netzwerk ist wichtig, war bei dir ja auch so zum Teil. Wie sieht das denn heute aus? Bist du gut vernetzt im Stadtteil, im Quartier?
Ja, das auf jeden Fall. In dem letzten Jahr, sagen wir mal so, bei mir habe ich viele Leute am Tisch sitzen. Ich höre viel über den Stadtteil, ich kriege viel mit, aber ich kann bis heute immer noch nicht sagen und bin dann erstaunt, dass der eine mit dem anderen irgendwie was zu tun hat und was die letztendlich machen. Also das ist echt faszinierend, das ist wirklich, das ist auch stadtteilübergreifend, also so ganz Gelsenkirchen irgendwie. Und es ist definitiv lernt man viele Leute kennen und das ist natürlich auch schön. Dadurch ergeben sich dann halt auch andere Dinge. Ne? Dann, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Veranstaltung plant und ich habe mal gehört und da habe ich mal gehört und dann die Julia, ich so, jo, alles klar, stellen Sie den Kontakt her. Ne? So, das ist schon alles sehr interessant. Ne? Vor allen Dingen auch. Aber jetzt, ich habe vor kurzem auch mit den Leuten von der Talentmetropole habe ich Workshops gegeben für Jugendliche und das war auch total interessant. Das war an dem Tag auch, wo kommst du irgendwann und Tag der Nachbarschaft und alles auf einmal. Und da sieht man Land und Leute und letztendlich hinterher am Abend, wenn man dann zusammen am Tisch sitzt, dann merkt man erst so, wer mit wem was zu tun hat und wie sich hier was aufbaut.
Aber Leute aus dem Talentzentrum, mit denen hast du das gemacht. Die waren ja auch schon 2-mal zu Gast hier bei uns.
Letzte Woche, glaube ich, habe ich im Internet gesehen.
Ja, genau. also Netzwerk ist da. Sind denn auch Leute, sag ich mal, kommen auch Leute aus einem anderen Stadtteil zu dir oder ist das beschränkt hier so aufs Quartier, Bochumer Straße oder geht das?
Nein, auch aus anderen Stadtteilen. Mhm. Ne, auch aus anderen Stadtteilen. Ich muss sagen, hier, ich meine, das ist ja mittlerweile so ein kleines Szeneviertel, wie man sagen will. Man sagt ja schon kleiner Kiez. Ne? Und es gibt halt viele, die wirklich nach Ückendorf kommen und hier lernt man dann auch die Leute kennen. Aber die sind dann teilweise auch aus anderen Stadtteilen oder auch anderen Städten.
Jetzt hast du die Veranstaltung erwähnt, die du machst. Was sind das für Veranstaltungen? Wie groß sind die?
Also selber eigene Veranstaltungen habe ich nicht. Ich beteilige mich immer ganz gerne an diesen Stadtteilfesten, so wie zum Beispiel alle 3 Monate kommst du Ücken. Na, da bin ich dann auch mit am Start. Jetzt letztes Mal habe ich dann auch jemanden auch bei mir auftreten lassen. Dann habe ich so eigenes kulturelles Programm geboten. Ne, das baut sich aber noch alles auf. Ne? Ich sag mal, wenn man neu ist, man guckt sich erstmal alles an. So, was passiert hier? Wie passiert hier was? Ne? Und dann guckt man halt seine Möglichkeiten an und versucht sich da irgendwie zu integrieren.
Also du könntest auch bei größeren Veranstaltungen für die Gastronomie sorgen?
Ja, das definitiv. Ich habe schon letztes Jahr bei Laut gegen Rechts stand ich im Stadtgarten und habe dann meinen Chili verkauft und ja, auch im letzten Jahr war ich tatsächlich schon im Ruhrkongress, habe dann für Caroline Kebikus und ihre Crew, habe ich dann, als sie ihren Auftritt hatten, habe ich die versorgt. Für diverse Firmen gibt es Business-Events. Ich habe vor kurzem für die Mindshare von CryptoVision aus dem Wissenschaftspark habe ich auch eine Verpflegung gemacht. Ne? Ich mache aber auch für Schulen Ferienverpflegung. Also das ist eigentlich so überall, wo Essen gebraucht wird, sage ich, jo, ich mache das. Ne? Und wenn es exklusiver wird, so wie Silberhochzeiten von alteingesessenen Ückendorfern, dann stelle ich mich auch mit dem Grill bei denen in den Garten und mache dann ein schönes Event für den.
Aber Julia, über ein Abendangebot hast du noch nicht nachgedacht, das auszuweiten, die Zeiten?
Im letzten Jahr habe ich tatsächlich den Freitag den Abend über geöffnet. Das habe ich dann aber im Herbst abgelegt und auch über den Winter. Das hat sich nicht mehr gelohnt.
Sind die Kinder zu McDonald's gegangen?
Ja, also ich weiß es nicht, wo sie dann hingehen. Ne? Aber das ist für gewisse Veranstaltungen, für gewisse Feste und bin ich auch am Wochenende und auch am Abend da.
Ich hatte auch gerade erwähnt, Maschinenraum, Schwitzen, was das für ein Clownjob ist. Also viele Leute haben auch abenteuerliche Vorstellungen. Auch unsere Freunde vom Atelier irgendwie haben letztens mal ein paar Tage Urlaub gemacht. Da stehen Leute davor und sagen, wegen Reichtum geschlossen. Das ist einfach harte Maloche. Das sind nicht einfach nur, ja, das sollen die Leute auch mal wertschätzen.
Absolut. Ja. Absolut. Gibt es denn eine Mindestgröße für Events oder funktioniert es auch, wenn wir es zum Beispiel anfragen würden mit 20, 30 Leuten?
20, 30 Leute ist doch eigentlich schon ein ganz guter Durchschnitt. Also das ist tatsächlich exklusiv vom 3-Gänge-Menü für dich und deine Frau bei dir in der privaten Wohnung oder Firmen-Event. Oder, ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Ne? Also das ist vorstellen. Das ist, ich bin halt kein Caterer von der Stange. Ich bin Live-Köchin, ich bin Event-Köchin. Das heißt, wenn ihr eine Veranstaltung habt, egal was es ist, dann setze ich mich mit euch zusammen und gucke, was ist für euch das Beste? Okay. Was für einen Anlass habt ihr? Ne? Und solch, das ist, ich habe keine Preislisten. Bei mir ist alles individuell auf den Kunden zugeschnitten, auf seine Veranstaltung, auf sein Event.
Genau, weil wir haben die Weihnachtsfeier hier bei dir in der Trinkhalle ja gemacht.
Ja.
Die dann natürlich ziemlich gut passen eigentlich am Ende des Tages.
Ja, Tom, das wollte ich dir eigentlich auch vorschlagen. Ich finde es auch gut, wenn man öfter mal hier neben den Frikadellen und den Soleiern vielleicht noch was anderes kriegen würde.
Moment, das ist der weltberühmte, historisch verbriefte Hungerturm, der gefüllt ist mit Solei, Frikadelle, Bulette und was sonst noch so irgendwie im Kühlschrank rumliegt. Ja, das ist das Problem. Das ist großartiges Zeug, was wir hier feil bieten. Das merkt man nicht zuletzt auch an den Preisen. Dennoch, es führt ja kein Weg dran vorbei. Ne? Nach dem dritten Bier, wenn die Leute dreimal hier waren, was willst du machen? Ne? Du kannst ja nicht mehr als 4 Soleier und 3 Frikadellen essen. Danach muss Ersatz her. Und das Gyros-Tier, ich habe das schon öfter erzählt, das haben wir beim hier schräg gegenüber. Das muss auch mal sein, aber das haben wir schon während der Renovierungsphase irgendwie durchgehabt. Da waren wir schon bei den Poseidon-Teller plötzlich so, ne? Das ist, Vielfalt halt.
Also manchmal, wenn ich den ganzen Tag gekocht habe und Event habe und nicht tausende Leute, aber wirklich viele verpflegt habe, dann gehe ich danach auch zum Nachbarn und nehme Peter mit nach Hause, weil ganz ehrlich, ich habe zu Hause dann keinen Bock mehr noch zu kochen.
Ja, ich glaube, das ist völlig normal auch irgendwie, dass in Berlin Sterneköche auf dem Weg nach Hause schnell nochmal einen billigen Imbiss präferieren.
Gut, es kann noch ein bisschen mehr werden hier, höre ich da auch ein bisschen raus. Die Frage ist jetzt, es gibt ja auch neue Projekte, auch auf der Bochumer Straße. Es wird eine Baustelle geben. Es ist ja für Gastronomen, Gastronomie vielleicht nicht immer so eine gute Idee. Habt ihr da was gehört oder habt ihr auch vielleicht Befürchtungen, dass das möglicherweise das Geschäft schwieriger macht?
Also ich denke, Bauarbeiter arbeiten schwer und die haben Hunger. Also ich kann davon profitieren, denke ich. Also Entschuldigung, wenn ich so ehrlich bin, aber das ist...
ist so gut.
Ja, das ist so.
Es soll ja auch ein Fahrradweg dabei sein, habe ich gehört bei der Planung.
Ja, ja. Ja, also es kann ja schlimmer als es jetzt ist, kann es nicht sein. Und gefährlicher vor allen Dingen kann es nicht sein. Ich glaube, da kennst du dich besser aus, Michael, als ich. Ich glaube, hier haben wir jetzt die beruhigte Fahrradzone.
Ja, wir sitzen hier neben der Fahrradzone, die durch eine Reihe von Schildern markiert ist. Wobei, wenn man hier öfter vor der Tür sitzt, wird man feststellen, dass sich zu dem, was vorher sich hier abgespielt hat, was Autoverkehr betrifft, nicht viel geändert hat.
Das ist so, ja.
Also es gibt Schilder, aber es hat sich, glaube ich, für den Fahrradfahrer und für ja, die Leute, die da die Straße nutzen, nicht viel geändert. Aber gut, das hätte man vielleicht noch etwas stärker machen müssen, dass man halt vielleicht nur Anwohner einlässt, die dann da langfahren und nicht den normalen Autoverkehr.
Weil ich glaub, genau, man das löst, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das Konfliktpotenzial immer noch darstellt, gerade wenn größere oder ausverkaufte Veranstaltungen in der Heiligkreuzkirche sind. Wird massiv geparkt hier überall, was natürlich den Nachbarn nicht so gut gefällt.
Ja, Markus, du hast schon gesagt, du hast einen Bezug zu Gelsenkirchen, aber so hier auf der Bochumer Straße bist du dann auch aufgrund der Familie wahrscheinlich nicht so oft unterwegs im Moment, oder?
Sagen wir, es ist weniger geworden tatsächlich. Ne? Also es, zu Beginn war es noch sehr häufig gewesen, da waren wir auch jeden Tag im Office gewesen, aber momentan ist es tatsächlich weniger, ja.
Das heißt, du sitzt auch oft, wenn du hier auf dem Büro bist, in einem relativ, sparsam besuchten Büro oder wie ist der Alltag bei euch?
Nee, wir kommen tatsächlich eigentlich alle mittwochs ins Büro. Also mittwochs ist
halt... Mittwochs ist so der Treffpunkt?
Mittwochs ist der Treffpunkt. Einmal so in der Mitte, da kommen sie alle. Da wird auch wenig gearbeitet, da wird halt viel gequatscht am Ende des Tages. Und genau, und dann gehen sie alle wieder nach Hause am Ende des Tages. Nee, aber das ist ganz gut. Also das funktioniert, so haben wir den Austausch untereinander. Wir haben häufig dann auch die Kollegen, alle zwei Wochen, die jetzt irgendwie aus Berlin, Hamburg, Aachen und Co. kommen, die kommen dann dementsprechend auch irgendwie für einen Dienstag bis Donnerstag typischerweise, also den Mittwoch voll mitnehmen, Dienstag und Donnerstag Anreise, Abreisetag. Aber es funktioniert ganz gut.
Ja, ich weiß ja gar nicht, ob alle wissen, wo ihr im Moment euer Büro habt. Das ist ein besonderes Haus, auch hier auf der Bochumer Straße. Wenn man den Weg dann zu euch findet, durch den Flur kommt, dann ist man sehr beschwingt. Warum ist das so?
Es ist hervorragend, weil das Haus recht schräg steht. Also typischerweise kennt man es eigentlich, wir wussten es vorher gar nicht, dass es halt hier in Gelsenkirchen genauso ist. Man kann es eher aus Amsterdam und Co., dass man halt irgendwie guckt und alle Häuser halt sehr schräg sind. Genau, wir haben bei uns in den Büroräumen, als die Türen das erste Mal geöffnet wurden, hat man halt ein Gefälle gehabt von 1,10 Meter quasi von der hintersten Ecke bis zur vordersten Ecke. Genau, das ist nicht ganz ausgeglichen worden. Also man hat so 1% Gefälle im Estrich gelassen, sonst würde einem schlecht werden. Also wenn man sich auf seinen Stuhl setzt, dann rollt man auch einfach vor dem Schreibtisch weg. Das ist ganz gut. Das ist für Gäste, wir haben uns dran gewöhnt. Für Gäste ist es halt tatsächlich immer...
Aber das Haus ist fertig saniert und das ist jetzt...
Ja, ist komplett, ist jetzt ein bisschen Gefälle mussten sie halt einfach lassen. Also sonst hätten wir das Haus halt heben müssen. Ne? Und das wird halt nicht gemacht. Aber sie haben eine gute Lösung gefunden, mit der wir gut leben können. Ja, das ist halt immer gut ein Aufhänger, wenn Gäste vorbeikommen. Die sprechen halt immer drüber, ne? Fühlen sich halt immer alle leicht angetrunken. Genau, aber von innen, also muss man aber sagen, von außen, viele, die ja gerade jetzt nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, die Gäste, die gucken sich halt immer noch das Viertel an, fahren ja durch die verschiedenen Regionen und denken sich, okay, was passiert denn jetzt da drin? Genau, am Ende des Tages, was passiert? Halt, die kommen rein und es wurde wirklich kernsaniert, wunderschön gemacht. Wir fühlen uns wohl. Man hat immer noch so ein bisschen den alten Charme erhalten. Alte Treppenhäuser, alte Geländer, alten Boden drin gelassen in dem Bereich. Und die Büroräume aber wirklich sehr, 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 sehr schick aufbereitet. Aber jetzt nicht irgendwie so, dass man sich halt auch als junges Unternehmen da drin nicht aufgehoben fühlt. Also wir sehen, es sieht bei uns nicht aus wie bei KPMG oder sonst dergleichen. Sondern hat halt so den Charme erhalten, hat es aber sehr schön und modern eingerichtet. Individualisierte Möbel und dergleichen. Also wir fühlen uns unglaublich wohl. Und da muss man tatsächlich auch die SEG loben. Wir hätten es ja alleine nicht stemmen können, gerade nicht, als wir gestartet sind. Und die SEG hat quasi, oder ist in Vorleistung getreten. Und am Ende des Tages,
Ja, also wenn wir quasi ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage, jeder normale Mensch würde sowas abreißen. Natürlich.
Aber ja, aber das wäre schade gewesen. Zwar
damit meine ich, schade wäre eine Katastrophe. Ja. Ja, aber da könnte sich der private Eigentümer natürlich herzlich bedanken. Das war ja nicht nur Bärschäden und es hat auch muffig nach Pilz gerochen und es war einfach, ne, gut, die Alternative gab es nicht. Man konnte es nicht abreißen und Parkhaus machen. Sowas gibt es ja in Duisburg-Bruckhausen oder so. Ne? Aber
ja, aber hier Stichwort ja. Park, das haben Sie ganz schön gelegt. Also wenn man bei uns den Durchgang durchgeht, dann haben wir hinten den Hürdenwellis-Verein. Also wir haben immer das Vogelgezwitscher quasi ganzjährig bei uns im Bereich. Und da ist halt dann die Quartiersoase. Und da ist es halt auch wirklich grün. Es wird halt genutzt von Jugendeinrichtungen hier, von Kindergärten und Ähnlichem. Und wir finden es wirklich ganz schön. Und auch wir grillen dann beispielsweise einfach im Sommer, setzen uns mit dem Grill raus und grillen dann einfach in der Oase. Also das funktioniert schon ganz gut.
Aber ihr habt da nur 2 Etagen in dem Haus.
Genau, also unten ist ja noch der VR-Room drin. Also genau, das ist auch immer ganz cool eigentlich, dass man...
Virtual Reality.
Genau, dann kann man da einen kleinen Ausflug hinmachen und sich die Sachen mal angucken. Das ist halt, das ist auch ganz schick, den als Nachbar zu haben. Und ganz oben wäre dann auch noch die oberste Etage, der Dachboden wäre auch noch frei. Also es wäre Platz, nach oben zu wachsen oder für weitere Mieter. Wäre es willkommen, also gerne einziehen.
Aber es ist jetzt von euch angemietet und der Trend ist eher im Moment Homeoffice, also weniger Fläche, die man braucht für eine
Genau, ganz genau, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Also das sieht man halt auch bei den anderen Unternehmen, wenn man sich anguckt, man braucht halt in dem Bereich, wo wir sind, brauchen wir halt quasi nicht die ganze Fläche. Und wir würden auch so weiter wachsen, muss man auch gestehen. Also wir haben 36 voll ausgestattete gute Arbeitsplätze.
Boah, ja.
Das funktioniert ganz gut. Jetzt haben wir einige frei, deshalb auch zur Untermiete wäre was möglich bei uns halt und Ähnlichem. Also das ist okay. Aber auch wenn wir weiter wachsen, wir würden halt niemals mehr eine 100%ige Arbeitsplatzbelegung vor Ort haben. Wir haben bei uns jetzt halt so eine sogenannte Clean Desk Policy eingeführt. Also Leute können hinkommen, suchen sich einen Arbeitsplatz aus, können da arbeiten, müssen danach ihren Kram wieder wegräumen und dann kann der Nächste beim nächsten Mal, wenn er Lust hat, da zu sitzen, setzt er sich halt dahin. Und das funktioniert ganz gut. So haben wir halt auch einen super Austausch zwischen den Teams, zwischen den Mitarbeitern. Und mir macht das Arbeiten so sogar viel, viel mehr Spaß, als wenn ich jetzt halt irgendwie nur meinen einen Arbeitsplatz hätte, wo ich dann den ganzen Tag alleine mit den immer gleichen, zwar netten, aber immer gleichen Kollegen sitzen würde.
Ja, genau. Ist noch Platz. Also wer noch was sucht, kann sich bei dir melden, um da auch dann zu arbeiten. Ja, Julia, der Markus hat nochmal gesagt, er hat natürlich ein bisschen investiert, braucht natürlich auch entsprechende Technologie und muss was anschaffen. Wie war das bei dir? Musstest du Geld ausgeben, viel Geld, um da auch entsprechend dann arbeiten zu können?
Also das Ladenlokal an sich, das wurde tatsächlich von der SEG ausgebaut. Das heißt, was das angeht, musste ich mich nicht darum kümmern.
Aber hast du nicht so ein Gerät da stehen, wo man so aus der Turnhalle?
Ja, das sind Pauschenböcke, aber das sind Nachbildungen. Ah, aber es ist immer wieder ein Highlight für jeden Gast, der reinkommt, der denkt so, oh mein Gott, Sporthalle.
Die sind unverschämt teuer, wenn man die wahrscheinlich im Original...
Ich denke schon, aber ich würde es mir ja auch nicht hinstellen, weil ich weiß nicht, ob dann Veganer darauf Platz nehmen würden, weil die Dinger ja früher auch halt mit echtem Leder bezogen wurden. Und meine sind aus Kunstleder, deswegen ist alles perfekt.
Das sind schlimme Kindheitserinnerungen, die einige Leute haben wahrscheinlich.
Ja, ne? Definitiv. Und die haben auch so einen schönen Bierzeltbank-Charakter. Wenn man zu weit am Rand sitzt, dann kippt das ganze Ding. Aber die Gäste, die haben das mittlerweile schon drauf. Die wissen schon ganz genau, wie sie sich platzieren müssen. Ja, also natürlich. Ich meine, Equipment muss man sich anschaffen. Man hat ja in jeder Küche zu Hause, hat man ja so sein Herd und so weiter. Wenn man richtig Gastronomie betreibt, braucht man ganz andere Dinge. Ne? Konvektomaten, dann große Gerätschaften, Gemüseschnibbler. Ich habe auch ein ganzes Jahr lang immer schön alles mit der Hand geschnibbelt. Solche Oberarme hat man dann, aber dann irgendwann wird dann halt nochmal weiter investiert. Ne? Das ist, die Aufträge kommen, man reinvestiert wieder, haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen, und das ist in der Küche nicht anders. Ne? Dann versucht man sich halt ein größeres Gerät oder ein anderes Arbeitsgerät anzuschaffen, um sich etwas das Ganze effizienter nutzen zu können.
Dann gibt es noch eine Schlussrunde, das machen wir immer ganz gerne, und zwar wünscht ihr was. Das heißt, ihr könnt euch jetzt noch mal kurz überlegen, was würdet ihr euch wünschen für euch, für das Quartier, für Ückendorf, für die nächste Zeit, für euer Geschäft, fürs nächste Jahr.
Also wenn ich anfangen darf, ich würde mir wünschen, dass man, wir haben hier in Ückendorf extrem viele verschiedene Kulturen, verschiedene Menschen, dass man nicht mit einer Grundskepsis rangeht, sondern dass man einfach auch mal auf jemanden zugeht und sich das Ganze anguckt, was hat er für ein Business, was passiert hier, ne? Also gerade was andere Kulturen angeht, ne? Also viele meiden dann einfach, weil man ihn nicht kennt, und ich würde es ganz einfach schön finden, so wie am Tag der Nachbarschaft, dass ganz einfach viele Leute einfach mal reinkommen und gucken, was ist das hier, was gibt es hier. Das würde ich mir wünschen.
Markus.
Genau, also für Xiensis selbst würde ich mir einfach wünschen, dass wir so weiter wachsen können und es halt hält, was wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, um hier auch einen festen Standort in Gelsenkirchen bleiben zu können, an der Bochumer Straße, und auch hier weiter wachsen können. Also das ist das Ziel. Wir wollen ja nicht weg ausziehen. Also das ist das Ziel ganz persönlich für Xiensis quasi. Und wenn ich mir die Bochumer Straße angucke, dann geht es ein bisschen in die ähnliche Richtung. Also ich hoffe, dass man insgesamt das Ganze schon noch ein bisschen aufwertend und attraktiver macht, halt auch das für Gäste, die hinkommen, aber nicht weggentrifiziert. Also nicht, dass wir das Problem haben, halt wie es irgendwie dann in Kreuzberg in Berlin ist und wir hier ein Viertel haben, mit dem man selbst quasi nicht mehr sein möchte. Genau das hoffe ich dementsprechend auch nicht, dass das passiert.
Also eine gute Mischung.
Auf jeden Fall.
Tom, hast du eine Idee oder machst du das, was du immer machst an der Stelle?
Das, was ich ÖPNV, ne, könnte ich jetzt auch noch referieren, irgendwie längere Zeit. Großartig, eure Beiträge kann ich nur unterstreichen. Und was die Gentrifizierung angeht, ich erkläre das immer wieder Leuten aus Hamburg und Berlin, die Werbeagenturen und Rechtsanwaltskanzleien kommen erstmal nur sehr spärlich hierher, glaube ich.
Gibt einen Rechtsanwalt, glaube ich, direkt am Gericht. Ansonsten.
Ja, das ist ja auch direkt vis-à-vis des Gerichts. Ne? Das ist ja auch, ja, so soll das ja auch sein.
Gut, dann darf ich auch nochmal einen Wunsch äußern, einen ja, eigennützigen oder vielleicht auch uneigennützigen. Und zwar ist es so, ich reise auch immer an, wenn ich hier hin will, in die Trinkhalle oder auch woanders hin, mit dem Fahrrad aus der Feldmark. Kein Stadtteil, der weit weg ist, aber mit dem Fahrrad ist es ein schwieriger Weg. Ich wünsche mir einen schönen Fahrradweg, der eine gute Verbindung ist von der Innenstadt oder auch darüber hinaus in den Stadtteil. Das finde ich gut. Ja, dann vielen Dank. Ihr wart super Gäste heute, hat sehr viel Spaß gemacht, und vielleicht hören und sehen wir uns ja nochmal wieder und schauen dann, ob ein paar von den Wünschen in Erfüllung gegangen sind.
Der Podcast Hier und Leute kann über alle bekannten Plattformen abgerufen werden. Weitere Informationen und Hintergründe zu den Beiträgen gibt es auf der Internetseite Emscher Bote. Glück auf! We'll be right back.